Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Wir machen eine kurze Werbeeinschaltung für unseren Partner Go Gastro. Schluss mit Eintönigkeit, Überlastung und Überstunden in der Gastro. Go Gastro und Catering aus Linz bringt Farbe, echten Teamgeist und richtig coole Arbeitszeiten in deinen Arbeitsalltag. Let's go! Gehe einfach deiner Leidenschaft für die Gastronomie nach. Genieße den Spaß am Job. Go gemeinsam mit deinen KollegInnen und freu dich auf mitunter arbeitsfreie Wochenenden. Ob Gastroprofi oder Neueinsteigerin, wir wollen dich kennenlernen. Werde Teil von Team Go und bewirb dich jetzt auf www.goteamgo.at, weil Gastro auch anders geht.
Willkommen bei der neuen Ausgabe von Rolling Pin Talks. Diesmal nicht mit einem schlechten Stimmenverzerrer, sondern mit einem anderen Host. Statt Lukas Palm bin heute ich im kulinarischen Verhörraum als Fragesteller unterwegs. Mein Name ist Johannes Stühlinger. Ich bin Chefredakteur des Rolling Pin und mir gegenüber sitzt ein Mann mit Bart und Mähne, Luki Maurer. Natürlich heißt Luki laut Geburtsurkunde nicht Luki, sondern Ludwig Maurer, wenn ich das richtig dem Internet entnommen habe. Aber man kennt ihn unter Luki und tatsächlich kennen vor allem seine Fans unter Luki, weil er ist ja einer der Köche, der wenigen Köche und Gastronomen, die eine echte Fanbase hinter sich geschart haben. Liegt auch daran, dass er vielleicht in einer Black Metal Band spielt, weshalb er und Autogrammkarten mit sich herumschleppt, wie ich aus gemeinsamen Begegnungen weiß, meistens in so einem Harley-Davidson-Rucksack sind sie versteckt.
Ja, genau. Aber alle Rocker-Klischees erfüllt jetzt.
genau, hast erfüllt jetzt. Wenn allerdings, das Schöne ist, dass es ja nicht ums Rocker drum geht und nicht um den Ohrenschmaus, sondern um die Gaumenspiele, weil inzwischen hast du ja deinen Steu in Schermgrub bei Rattenberg in Deutschland quasi international berühmt gemacht. Spitzenköche wie Roland Rettel, Tim Melzer, Harald Wohlfahrt etc. geben sich da den Kochlöffel in die Hand, kosten mit dir, kochen mit dir und genießen. Und über diesen Spagat zwischen diesen Welten möchte ich heute mit dir reden. Ich möchte auch mit dir reden über deinen kulinarischen Mentor Stefan Marquardt und über Zeiten, die vielleicht ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit als nur Genuss bedeutet haben. Bevor wir da aber reinstarten, möchte ich etwas machen, was man bei Rockstars ja immer so macht. Man schaut, ob die Gerüchte, die um sie herum stimmen.
Okay.
Oder eben nicht. Und ich habe mir da, Luki, ich habe mir da drei lustige Gossip-Dinge aus dem Netz gefladert. Keine Sorge, wir enthüllen keine tiefschürfenden Geheimnisse, sondern eher lustige Anekdoten. Wie zum Beispiel diese, Gossip-Check 1. Ja. Du wirst überall als Fleischpapst bezeichnet und irgendwo habe ich gelesen, du magst den Begriff Fleischpapst nicht. Was ist falsch, was ist richtig, woher kommt der Begriff überhaupt?
Ich mag den Begriff Fleischpapst nicht und zwar ist es so reduziert und nur aufs Fleisch. Auf der anderen Seite, es gibt ja zum Beispiel den Ralf Boos, der als Trüffelpapst bezeichnet wird, es gibt den Hans Neuner, der als Fischpapst bezeichnet wird, ich sag oder den Monsieur Anthony, der als Käsepapst bezeichnet wird. Von so her gesehen ist Fleischpapst irgendwie schon eine große Ehre, ein großer Ritterschlag. Aber ich wurde damals 2015, als ich bei The Taste als Gastjuror war, als Fleischpapst bezeichnet. Und ich weiß nicht, das hat sich so angehört wie so ein billiger Pornostar, weißt? Der Mann mit der Fleischpeitsche. Ja. Und drum der Fleischpapst. Aber gut, mittlerweile, es ist so ein Markenzeichen geworden und jeder weiß sofort, wer gemeint ist. Und ja, und wenn's eine Person gibt, die wahrscheinlich für den, ich sage einfach mal, für die Richtung, für Fleisch steht, für Fleischküche steht, ja, dann ist es wahrscheinlich meine Person. Und mittlerweile passt es ganz gut, ist okay.
Also hat es für dich jetzt nicht die Problematik, dass es einen kirchlichen, klerikalen Nimbus hat mit dem Wort Papst?
Nein, weißt, nach Papst kommt Gott. Und also so passt schon. Ja, also wenn es mir als Fleischgott wäre, natürlich noch mal schlimmer, glaube ich, bezeichnet zu werden.
Okay, das lassen wir sein. Aber ja, wir bleiben beim Fleischthema. Auch der zweite Gossip-Check sozusagen. Ich habe gelesen in einem Interview, das ist gerade ein paar Tage alt, glaube ich. wo du sagst, dass Spargel genauso wichtig ist wie ein Steak. Aber jetzt ist das natürlich für einen Fleischpapst total kontraproduktiv, oder?
Nein, überhaupt nicht. Also ich liebe Spargel, das ist mein Lieblingsgemüse. Und in diesen 3 Monaten, wo es Spargel gibt, gibt es bei mir jeden Tag ein Pfund Spargel. Das ist kein Scheiß. Also mir, ne? Also meine Frau, die sagt schon, wann ist es endlich Juni, wann hört es endlich auf? Ich kann nicht mehr. Also ich kann das Ganze ja jeden Tag Spargel essen, weil ich es so sehr mag, weil ich es so sehr liebe. Und ich glaube, es ist wie mit allem im Leben, es ist die Vielfalt. Ich bin ja ein großer Heavy-Metal-Fan, das ist meine Lieblingsmusikrichtung. Das schließt ja nicht aus, dass ich nicht trotzdem mal Bock auf Klassik habe. Oder Bock auf Volksmusik hab. Oder einfach Bock auf Gurka-Musik hab. Und genauso ist es ja in der Kulinarik. Natürlich ist Fleisch mein Steckenpferd, wo ich mich relativ gut auskenne, wo ich bekannt worden bin dafür. Aber man sollte sich nicht zu sehr auf eins festlegen.
Apropos Musik, so spielt sie eigentlich in der Küche bei euch Musik?
Also, bei uns läuft eigentlich immer Musik. Das ist ja also aus den Zeiten vom Stefan Marquardt und auch vorher schon. Bei uns läuft immer Musik. Und wenn ich nicht drin bin, was eben meistens der Fall ist, dann legen die Köche auf was sie Bock haben. Aber in der Regel haben die alle denselben Musikgeschmack. Der eine hört mehr Country, der andere hört mehr Metal. Na? Der nächste hört ein bisschen Punk. Aber es ist schon immer, sagen wir mal, die härtere Kamerad. Aber jetzt nicht zu extrem. Ja.
Gott, ich hab die Musik gehört zum Teller machen dazu.
Auf jeden Fall.
Apropos Teller, letzte Gossip-Check. Das war, glaube ich, sogar von der Rolling Pin Convention, wo ich das aufgeschnappt hätte. Wonach du tatsächlich bei jedem Tier, das gehen muss, weinst. Stimmt das?
Nicht mehr.
Aha, erzähl.
Stimmt nicht mehr. Also es war natürlich am Anfang eine sehr, sehr schwierige Situation. Und ich glaube, das war sogar in einem Interview mit dir, wo ich das erzählt habe, dass ich ja irgendwann mal versucht habe, diesen Bauernhof von meinem Opa wieder wirtschaftlich hinzubekommen. Dann habe ich es mit Lämmer probiert, das war so semi-gut. Dann habe ich aber gesagt, okay, ich brauche ein neues Geschäftsfeld. Und ich brauche irgendwas, was noch keiner macht. Und damals ist gerade Wagyu-Fleisch so im Aufschwung gewesen. Und ich war schon gut mit Wolfgang Otto befreundet, von Otto Gourmet, war aber auch schon mit Tim Melzer befreundet, mit Stefan Marquardt, mit Frank Buchholz. Und das Thema Wagyu war einfach ein Riesenthema. Und mein Masterplan war ganz einfach, hey, pass auf, die kaufen alle ihr Wagyu-Beef aus Amerika, das ist das beste Fleisch der Welt und das teuerste Fleisch der Welt, ich produziere das einfach in Bayern. So. Und was mein großer Vorteil war gegenüber vielen anderen Züchtern, ich habe schon ein Netzwerk in die Spitzengastronomie gehabt. Eben durch meine Kontakte zu den Köchen, durch meine eigene Arbeit und natürlich auch ein Netzwerk zu den Lieferanten, wie Bose Food, wie Otto Gourmet, ja, also zu den ganzen Gurten. Und dann war der Plan eigentlich relativ schnell geschmiedet. Ich züchte einfach Wagyu-Rinder. So, hab dann begonnen, mit 3 Kühe gekauft, hab mir einen Bullen gekauft, die haben Nachwuchs produziert und als das erste Kalb rauskommen, habe ich schon gewusst, ey, super, das wird so der erste Steak-Lieferant. Man sieht ja das alles noch relativ unpersönlich, also unemotional, um es besser auszudrücken. Und dann habe ich gewusst, okay, das ist jetzt der erste Ochs, ne? Also dieser junge Bulle, den kastrieren wir mit einem halben Jahr, dann füttern wir noch 3 Jahre, mit 3,5 Jahren Schlachtmann, dann haben wir ein Schlachtgewicht von 400 Kilo und mal 25 Euro. Ja, und dann haben wir das und das verdient. So, das ist die Theorie. Ja. Die funktioniert auch. Es ist die Rechnung auf dem Blatt Papier.
Ja.
Aber die emotionale Sache ist natürlich andere. Klar, und die Kuh ist trächtig geworden, die Kuh hat gekalbt, das Kalb ist zur Welt gekommen. Das Kalb hat natürlich einen Namen gekriegt, das Kalb hat eigene Marotten entwickelt, eine Eigenart, ist zahm geworden, na, und so weiter und so fort. Ist mehr geworden als ein industrielle betrachtetes Stück Fleisch, sondern es ist einfach emotional, baust du Bindung auf, wie mit einem Haustier, sage ich jetzt einmal. Wohlwissend, aber trotzdem der Tatsache, dass es einmal ein Lebensmittel werden soll. Und dann war der halt 3,5 Jahre alt, der erste Ochse, und dann hat der natürlich einen Namen gehabt, der hat Ringo geheißen, wie bei dem irgendwie und sowieso. Und dann bin ich mal vorgekommen, wie der Ottfried Fischer in der Sendung irgendwie und sowieso. Eigentlich scheiße. Und dann war das natürlich für mich so, ich habe mich ganz falsch gefühlt dabei. Ich habe dem Tier jetzt ein unglaublich tolles Leben ermöglicht. Ich habe mich super darum gekümmert, wie um ein Haustier. Ich habe es gehegt und gepflegt und mich darüber gefreut. Es hat einen Namen gekriegt. Es war zahm, es hat mir aus der Hand gefressen, es hat mit mir geschmust. Ja. So, und jetzt muss ich, Arschloch, und ich habe mich wirklich schlecht gefühlt, das töten. Müsste eigentlich nicht. Ja, Aber und da habe ich mich wirklich schlecht gefühlt dabei. Und ich weiß nicht, wir haben einmal an einem Abend, das ist ganz lang her, habe ich abends, da habe ich noch geraucht, da habe ich draußen auf meiner Veranda Zigaretten geraucht, so vor dem Bett gehe. Und am nächsten Tag haben wir drei Ochsen geschlacht. Und auf einmal, die waren in so einem Paddock, gar nicht weit weg von dieser Veranda. Ja. Und dann haben die mich gesehen. Und dann haben die halt so geschrien, wie immer, so, hey Kumpel, so quasi, hast du noch ein Gutti oder hast du noch eine Schaufel voll Mais für uns? Ja. Und das war immer, und es ist immer noch eine Situation, die mich emotional packt. Also für die Hochdeutschen, die mich emotional sehr packt. Ja, und ich glaube, es ist aber auch wichtig, dass es so bleibt, dass mich das emotional packt. Dass ich nie so abstumpfe, dass ich sage, morgen schlacht man, scheißegal. Ja, morgen kommt der Paul und der Andi und der Marco, die werden morgen geschlacht, die bringen wir morgen um. Ist mir doch egal. Weißt? Also es ist schon immer noch so, dass mich das emotional packt. Und das ist wichtig, damit man sich diesen Respekt und diese Demut vor dem Lebewesen behält.
Verabschiedest du dich bewusst von den Tieren? Also gehst du am Amt vorher nochmal hin und steigst nach dem Kopf und sagst, war schön?
Kurz bevor der Bolzen knallt, mache ich das sogar nochmal. Und das ist so, das habe ich auch mir angewohnt für mein eigenes Gewissen, weil ich habe tatsächlich am Anfang richtig Probleme gehabt damit. Dann habe ich einen Anguszüchter gefragt, der sehr spirituell ist, also so, der an Homöopathie glaubt und der wirklich sehr spirituell ist und aber auch Anguszüchter, habe ich gesagt, du, Heiner heißt der, Höcherl Heiner, der ist sehr bekannt. Sag ich, wie gehst du mit der Situation um? Sag du, er sieht das alles so in diesem, wie bei den Indianern früher halt, ne? Die waren abhängig vom Büffel und der Büffel von ihnen, letztendlich, irgendwo. Und die haben sich bedankt dafür, dass er ihnen so viel gegeben hat, dass sie durch ihn leben dürfen, weißt? Er ist jetzt sehr, sehr spirituell, oh. Das war halt seine Einstellung, dann habe ich gedacht, okay. Aber das ist ein Argument, ne? Dadurch, dass der sein Leben jetzt gibt, dieser Ochse, dieser Bulle, ne, kann ich mit meiner Arbeit existieren und kann ich damit meine Arbeit finanzieren, dass ich anderen Tieren wiederum so ein schönes Leben ermöglichen kann. Und das ist der Grundstein unserer Landwirtschaft. Mir geht es nicht primär darum zu sagen, ich bin Biobauer oder ich bin Ökobauer oder ich bin Slow Food erzeugender Betrieb. Ich sage immer, wenn mich jemand fragt, was ist das Besondere an eurer Landwirtschaft? Ich sage immer, wir machen eine elementare Landwirtschaft. Und ich bin null esoterisch und ich bin null spirituell und ich bin null gläubig. Null. Überhaupt nicht gläubig. Aber ich glaube halt schon an ein paar so Dinge, die man spüren kann, die man fühlen kann, dass die wichtig sind. Und darum sage ich immer, für mich ist die Haltung unserer Rinder elementar. Es gibt vier Elemente, Erde, Feuer, Wasser, Luft. Und das ist ein ganz einfaches Beispiel. Ich möchte, dass, wenn es regnet, dass meine Viecher nass werden, dass sie den Regen spüren, das Wasser. Mhm. Ich möchte, wenn der Wind geht, dass sie den Wind spüren. Und wenn es warm ist, wenn es heiß ist, dann sollen die spüren, dass die Sonne scheint auf ihrem Pelz. Und Erde ist auch einmal, die sollen auf der Weide draußen sein, die sollen nicht nur auf dem Beton stehen. Und damit ist schon mal viel, viel, viel erreicht. Und ich habe das irgendwann mal einfach für mich so definiert, dass es eine elementare Landwirtschaft ist. Und das möchte ich. Und dann muss man noch dazu sagen, das ist jetzt wieder knallhart, man muss auch wissen, ein Tier hat keine Erwartung. Ja? Also wenn ich jetzt einen Ochsen habe, die haben ihre Triebe und die haben Gefühle, ganz klar. Ne? Die mengen sie, die schoren sie, die lieben sie, die kratzen sie, die schleckern sie ab. Ja? Die vermehren sich, die haben klar Gefühle. Und ich sag mal so, die haben irgendwann mit einem halben Jahr geschlechtsreif und mit 20, 24 Monaten kalbt die Kuh das erste Mal und hat Muttergefühle. Die haben alle Gefühle, ganz klar. Und auch ein Bindungsschmerz, wenn man das Kalb absetzt. Auch ganz klar. Mhm. Aber eins haben sie halt nicht, eine Erwartung. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn du jetzt einen vierjährigen Ochsen schlachtest, dass der sagt, ach schade, ne, jetzt wird geschlacht. Ich wäre ja gerne 18 geworden, ich hätte gerne einen Autoführerschein gemacht. Oder ich wäre gerne mal, ja, jetzt ganz blöd, aber es ist ja so. Ne? Also wir Menschen haben ja immer die Erwartung. Da ja. Und da bin ich erwachsen, da und da baue ich ein Haus, da und da mache ich Abitur, da und da studiere ich. Ne? Und mit 25 möchte ich spätestens mal einmal in Amerika gewesen sein, den Grand Canyon besucht oder einfach so. Ein Tier hat so eine Erwartung nicht. Ne? Deshalb ist es ja so in sich selbst ruhend und zufrieden und glücklich.
Da kann man fast sagen, das Rind lebt mehr im Moment als wir Menschen, oder?
Ja, definitiv. Also du kennst es ja selber. Wir haben ja einen relativ stressigen Job. Ob du jetzt ob du jetzt als Journalist oder Redakteur, ob ich als Koch oder wenn wir auf Messen sind, wir haben ja immer Stress im Kopf. Und unsere Tiere, unsere Haltung ist natürlich sehr entspannend, ja, und sehr nachhaltig. Aber unsere Tiere haben eigentlich keinen Stress. Essen, trinken, schlafen und vögeln. Ne? Und bei den kastrierten Tieren ist es so, die Ochsen, die wollen sich ja nicht einmal mehr fortpflanzen. Also die sind zufrieden. Das ist ja was, was der Mensch sich in dem Laufe der Evolution abtrainiert hat, dass er zufrieden ist. Das ist ja unser ganzes Problem, dass wir nicht zufrieden sind. Und die unsere Ochsen auf der Weide, wenn du im Sommer schaust, die flacken da in der Sonne und sind zufrieden. Denen ist wurscht, ob es 14 Uhr oder 15 Uhr oder 18 Uhr ist. Denen ist wurscht. Solange die was zum Essen haben und solange die in der Gruppe sind, solange die ihre Lieben um sich haben, sage ich jetzt einfach mal ganz krass gesagt, ja, sind die zufrieden. Das ist ja was, was der Mensch an sich anstrebt, also ich zumindest. Ja, ich habe jetzt vorgestern erst einen Fragebogen für die Rolling Pin-Ausgabe ausgefüllt. Was wünschst du dir für dein Leben? Ja, Gesundheit und Zufriedenheit.
Gesundheit und Zufriedenheit, da kommen wir jetzt zu einem Thema im Jetztleben auch, weil die Gesundheit hat ja im letzten Jahr wieder einmal ein Schnippchen geschlagen.
Sehr grausam, ja.
Genau, also du hast ja, glaube ich, mit 20 Jahren das erste Mal Krebserkrankung gehabt, hast du überstanden. Ja. Und wir haben uns letztes Jahr getroffen, da hast du gerade deine letzte Chemotherapie hinter dir gehabt. Und
dieses Jahr
war das. Dieses Jahr, stimmt, das war dieses Jahr. Ist das Thema, du sagst, du bist nicht gläubig, keine Spiritualität, du glaubst aber ans Leben per se, wenn ich das so raushöre ein bisschen. Und da, in diesen Zeiten, in denen man die Endlichkeit so bewusst wird, wie hast du das verstoffwechselt? Bist du damit umgegangen?
Also, wir haben ja Zeit, ne, weil du musst jetzt ein bisschen weiter ausholen.
Bitte, wir haben Zeit.
Ja, es ist ja so. Viele fragen mich ja immer, für die, die mich nicht kennen oder die das nicht gewusst haben, ich habe mit 20 Lymphdrüsenkrebs gehabt, Morbus Hodgkin. Sehr schwer im Stadium 3 und habe 8 Chemotherapien und 3 Operationen gemacht. So. Jetzt ist es aber so, dass mir das mit 20 relativ, dass ich dem Ganzen relativ furchtlos gegenübergetreten bin. Weil wenn du eine Krebserkrankung hast, ist das eigentlich eine ziemliche Drecksau. Ja? Weil du das nicht mitkriegst. Ja? Und ich sage immer, stell dir vor, du hast einen Motorradunfall mit der Motocross, du springst über eine Sprungschanze, fährst von der Motocross, fährst hin, das Motorrad fällt auf dich drauf, auf deinen Oberschenkel, der ist gebrochen. Dann nimmst du einen Rettungswagen, kommst ins Spital, ins Krankenhaus, ne? Und der Arzt sagt, oh, da ist ihnen ein Motorrad auf den Fuß gefallen, jetzt ist der Oberschenkel gebrochen, ne? Da machen wir jetzt einen Gips rundum und dann wächst der wieder zusammen.
Ja, so dann klare Definierung.
Genau. Dann hast du 4 Wochen einen Gips, dann geht's noch 4 Wochen mit Krücken, dann machst du noch 4 Wochen Reha, ne? Dann geht's noch 3 Wochen nicht so einfach und irgendwann bist du wieder normal. Wenn du Krebs hast, ist es so, dass du bei einer ganz normalen Routineuntersuchung, ohne dass du, also bei mir war es, ich habe mich nicht schlecht gefühlt und ich war wirklich fit, aber du hast eine ganz normale Routineuntersuchung, gehst da hin, kommst raus und dann hast wir haben da was gefunden. Das schaut nicht gut aus. Dann sagst du, ja, was denn? Ja, sie haben ein Lymphom. Sie haben Lymphdrüsenkrebs. Und dann sagst du, wie merkt man das? Beim Schneizen, beim Spucken, beim Bieseln, beim Atmen, ne? Ja, gar nicht, das merken sie gar nicht, aber es ist ja definitiv so. Das führt zwangsweise zum Tod, wenn wir nicht geil was machen. Und so war meine erste Krebserkrankung und ich habe das relativ ertragen, sage ich mal, einfach, ja, ertragen. Ne? Und habe mir dadurch, dass ich relativ unspirituell bin, habe ich auch nicht gesagt, oh, ich gehe jetzt zur Wahrsagerin oder probiere was mit Homöopathie. Ich habe mir 100% in die Hände der Schulmedizin gegeben, ne? Weil ich bin Realist, was ich anfassen kann, verstehe ich. Und wenn der Arzt sagt, passen Sie auf, Herr Maurer, wir müssen jetzt so 8 Chemotherapien machen, dann haben wir die Chance, dass wir diesen Krebs rauskriegen. Da habe ich gesagt, okay, dann machen wir's. Weil was war meine Alternative? Sagt er, ja, dass sie es halt nicht überleben. So, also bin ich da gleich fertig, sehr pragmatisch. Überleben oder nicht überleben? Punkt. Also ich bin für die Variante Nummer 1.
Wenig überraschenderweise.
Genau. So, und dann war das alles vorbei, da war ich 20. Dann ist sehr viel passiert in der Zwischenzeit. Ich habe geheiratet, habe ein Haus gebaut, habe meine eigene Firma aufgebaut, ein Catering-Unternehmen gegründet, war beim Stefan Marquardt, habe Bücher verfasst, bin um die Welt gereist, habe Fernsehsendungen produziert, war bei der Rolling Pin Convention, war bei den Leaders of the Year. Ja, wirklich, also ist sehr viel passiert. Und dann war letztes Jahr, da habe ich eigentlich noch nie so drüber geredet, aber es ist auch immer keine Zeit auf so einer Bühne bei einer Convention mit 20 Minuten oder einer halben Stunde. Und letztes Jahr war eigentlich ein sehr seltsame Situation, kann ich das jetzt erzählen. Mhm. Wir haben ja im Laufe der, oder kann ich euch ja erzählen, ich hab ja im Laufe der letzten 15 Jahre haben wir wirklich Gas gegeben, also was Karriere angeht. Ja, ich habe begonnen mit 23 beim Stefan Marquardt als Kommi. Ja. Ja, als Kommi. Habe dann 2 Jahre später meine Meisterprüfung gemacht, habe mich 1 Jahr später selbstständig gemacht als Freelancer. Bin dann beim Stefan Marquardt und der legendären Jolly Roger Cooking Gang um die Welt getickelt, wirklich, bis nach Australien sind wir gekommen. Und habe dann meine erste kleine Firma gegründet, Ludwig Maurers Meeting Point, eine One-Man-Catering-Firma. Habe Kochkurse gemacht in Möbelhäusern und so. Habe mir dann die ersten 3 Wagyu-Rinder gekauft und habe eine Wagyu-Zucht gegründet. Ja, das war dann 2008. Und dann 2010 habe ich, sage ich mal, mein erstes Catering gemacht, das 5-stellig war. Mhm. Wo ich einen Umsatz gemacht habe von 40.000 Euro. Ich habe mich gefühlt wie der Allergrößte. Also so ist es pur, also man muss sagen, das ist pur à pur gewachsen. Ist immer gewachsen und ich habe immer tolle Begleiter und tolle Mentoren gehabt. Und man braucht es nennen, Stefan Marquardt natürlich allen voran, dann Heiko Antoniewicz, Frank Buchholz, ganz wichtig in meinem Leben, Wolfgang Müller, ganz wichtig in meinem Leben, Tim Melzer hat sehr, sehr viel für mich getan. Also das sind immer so wichtige Menschen, die mich auf meiner Karriere begleitet haben. Und dann habe ich irgendwann 2014 mein erstes Buch geschrieben. Dann war ich 2015 bei The Taste in Sat.1. Und dann habe ich eine eigene Fernsehsendung gekriegt bei NTV. Es ist immer gewachsen. Dann habe ich das zweite Buch geschrieben. Und dann habe ich 2015 den Steuer eröffnet, ne, mein Restaurant. Habe ich dann 2019 bin ich ausgezeichnet worden als bestes Restaurantkonzept in Deutschland vom Rolling Pin. Dann 2020 als Newcomer des Jahres. Dann war ich 2021 auf Platz 22 der 100 Best Chefs. Also es ist immer gewachsen, das will ich damit sagen. Ja. Mittlerweile habe ich 8 Bücher geschrieben, bin auf Platz 27 der 100 Best, habe diverse Auszeichnungen und Medaillen gekriegt. Also mir geht's richtig gut. Ich habe ein tolles Unternehmen. Wir haben jetzt nur in Scheren Group 21 Mitarbeiter. In allen Betrieben unserer Familie haben wir mittlerweile 140 Mitarbeiter und haben ein unfassbar gutes Geschäft, aber bei uns. Uns geht's gut. Uns geht's wirklich gut.
Es klingt sehr dankbar, was du da durchklingen lässt.
Ja, bin ich auch. Und jetzt kommen wir zu dem Moment, dass ich letztes Jahr im Sommer mal, im Juli, da war das auch schon so, da bin ich mal draußen gesessen, da war nichts los. Da hat die Veranstaltung kurzfristig abgesagt, dann haben wir frei gehabt. Und dann habe ich mich, ist kein Schmarrn, dann habe ich mich mit einer Weißweinschorle draußen hingehockt, wo ich normal nie hocke, weil da die Gäste hocken, und habe Zeit gehabt. Und da hat mir auch nichts vorgekommen, weil eigentlich war der Tag geplant gewesen für eine Veranstaltung. Dann habe ich mir einen gescheiten Humpen Weißweinschorle gemacht, habe mich da hingehockt und habe so rundum geschaut und habe einfach mal so eine halbe Stunde nichts getan, ja, und spekuliert. Dann habe ich zu meinem Shop rübergeschaut und gedacht, cool, richtig cool gemacht. Dann habe ich meinen Outdoor-Bereich angeschaut, auch richtig cool gemacht. Dann habe ich meine Outdoor-Lounge, meine Grill-Lounge angeschaut, voll geil. Dann habe ich meinen neuen Kuhstall angeschaut, meinen Zuchtbetrieb. Dann habe ich hinten den alten Stall angeschaut, 60 zufriedene Wagyu-Rinder. Ja. Und dann habe ich auf den Parkplatz geschaut, da ist meine Harley-Davidson gestanden. Dann habe ich mir so gedacht, so rein an materiellen Dingen und an beruflichen Dingen. Ja. Ja. Und auch an persönlichen Dingen geht's mir gut. Ich bin selbstständig mit einem Betrieb, der Gewinn macht, mach jeden Tag das, was mich erfüllt in meiner Kreativität. Ich habe eine wunderbare Frau, ich habe ein wunderbares Haus, ich habe alles, was ich mir wünsche. Meine Wünsche sind nicht groß. Ich brauche jetzt kein Ferienhaus auf die Malediven, aber ich habe eine Harley Davidson, ja. Ich hab 6 Gitarren, ich habe ein Schlagzeug, ich habe einen Proberaum, ich habe eine eigene Band, ich habe eine wunderschöne Frau, ich habe einen Pool im Garten. Also ich habe eigentlich so an materiellen Dingen und persönlichen Dingen alles, das man hat. Und ich habe keine schlechte Sekunde am Tag, weil ich irgendwas machen muss, was mir nicht Spaß macht. Weil mein Job macht mir Spaß. Sowohl die Landwirtschaft als auch die Gastronomie. Also alles, was ich mache, ist eigentlich eine permanente Freude. Und dann habe ich mir kurz gedacht, naja, es waren jetzt 15 Jahre harte Arbeit, aber jetzt hast du es geschafft. Jetzt hockst du da und hast es geschafft und lässt dir deine Weißweinschorle schmecken und denkst dir, Mensch, ne, hab's ich schon. Und das dann auch noch in Zeiten, wo ein paar tausend Kilometer weiter der Ukraine-Krieg tobt, das in Zeiten von Flüchtlingsströmen, wo in Syrien die Welt am Arsch ist, na, so da zu sitzen. Und dann habe ich wirklich gesagt, meine Fresse, wenn es jetzt da oben einen gibt, praise the Lord, ja, wenn es da oben wirklich einen gibt, dann muss man sagen, lieber Herrgott, Dankeschön, dass du es mit mir so gut gemeint hast, auch wenn ich nicht gläubig bin.
Genau, hast du einen kurzen Moment des Glaubens gehabt sozusagen?
Ja, ich hab mir kurz darüber nachgedacht, aber denkt, ist das jetzt der Preis dafür, dass ich so fleißig war? Ja. Dass ich mich so angestrengt habe oder dass ich nicht aufgeben habe oder dass ich nicht nachlassen habe. Ne? Bei uns sagt man ja, nur nicht nachlassen. Ja? Und immer weiter. Und ist das jetzt der Preis dafür, dann gehe ich jetzt mal kurz, halte mal kurz inne und freue mich drüber, dass es einfach so ist. Dass ich mit meinem gesunden, weißen Arsch im bayerischen Wald sitze und dass es mir gut geht, dass ich nicht hungern muss und dass ich nicht frieren muss und dass ich alles, was ich möchte oder alles, was ich brauche, um glücklich zu sein, um mich habe. Und dann habe ich aber in diesem Moment einen kurzen Moment des Zweifels gehabt und da habe ich gedacht, irgendwas stimmt doch da nicht, irgendwas ist doch faul. Ja, wirklich. Und dann habe ich mir so überlegt, naja gut, was soll denn schon groß sein?
Und war das so eine innere Stimme oder ein Gefühl oder wie kannst du das ein bisschen herholen?
Ich kann es dir nicht erklären, aber ich habe mir gedacht, Mensch, Lucky, so gut darf es einem ja gar nicht gehen. Da stimmt doch was nicht. Weißt du? Kennst du das nicht?
Doch, das ist ein sehr katholischer Zugang.
Ja, genau. Aber die Situation hast du doch manchmal, wo du denkst, hey Mensch, so, das läuft jetzt zu perfekt. Wo ist denn der Haken?
Es muss irgendwas, irgendwo muss eine Schattenseite da sein. Ja?
Richtig, und genau das habe ich mir auch gedacht. Und dann, fett, wo ist der Haken? Irgendwas stimmt nicht. Aber dann denkt, mein Gott, nein. Nimm es einfach an, genieße es, dass es dir gut geht. Genieße es, dass du das hast, was du hast. Und wirklich, es gibt tausende von schlechteren Situationen. Du, und dann war eigentlich alles beim Alten alles gut. Wir haben unsere Sommerveranstaltung gemacht, alles ausgebucht, alles ausverkauft. Richtig fette Dinger, Kulinarik-Festival. Wir haben unser Hofkonzert mit der Boss Hass gemacht. Wir haben Grill-Events gemacht vom Feinsten.
Und also dann Entschuldigung, du bist also trotzdem nicht zum Arzt gegangen oder hast gesagt, okay, ich lasse mir das anschauen. So hast du gesagt, okay, du hast diesen kurzen Moment gehabt und dann aber normal weitergemacht.
Ja, ich war ja gesund, mir hat ja nichts gefällt. Ja. Ich habe ganz normal weitergemacht und ich habe mir nur gedacht, ey, geil. Und es hätte gar keinen Grund gegeben, zum Arzt zu gehen. Ne? Und da habe ich mir gedacht, aber irgendwas, ne? Wo ist der Haken? Komisch, aber egal. Genieße es einfach, dass es so ist, wie es ist. Und dann waren wir auf dem Summer Breeze, das ist so unsere fünfte Jahreszeit im Jahr. Da machen wir eine Woche Catering auf dem zweitgrößten Heavy-Metal-Festival in Deutschland, nach Wacken. Mhm. Es sind 40.000 Zuschauer, spielen grobe, fette Acts, also wirklich, also die Weltklasse-Bands im Metal-Bereich. Und wir machen immer das Artist-Catering. Und mir war die ganze Zeit schon nicht gut und am Tag 5 hat es mich umgehauen. Ja. Und dann war man ganz komisch und dann bin ich halt zu den Sanitäter und dann habe ich gesagt, weiß ich noch, auf dem Festival zu den Sanitäter. Und dann habe ich zu denen gesagt, du, mir geht's ganz komisch, ich fühle mich richtig schwach und bin richtig im Arsch. Und dann hat der Sanitäter gesagt, haben Sie Drogen genommen? Sag ich, das liegt ja auch nahe auf so einem Festival, aber nein, sag ich, ich arbeite da, ich bin wirklich zum Arbeiten da und ich bin total sauber, alles gut, aber ich fühle mich beschissen. Und dann hat der mir Blutdruck gemessen und dann war ich schon bei 170 zu 120. Und dann hat man es mal EKG gemacht und dann bin ich mit dem Krankenwagen nach Dinkelsbühl ins Krankenhaus, ne? Verdacht auf Herzinfarkt. Und dann habe ich schon gedacht, ey, das ist ja komisch, ne? Und bin dann am selben Tag wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden und habe mich aber dann immer nicht so richtig gut gefühlt und habe gemerkt, mir fehlt die Kraft ein bisschen so. Und dann letztendlich bin ich wieder nach Hause und habe gesagt, so, ich mache jetzt einmal wieder so einen Rundumcheck mit allem drum und dran, also großes Blutbild und so weiter und so fort. Und unter anderem immer eine Darmspiegelung und eine Magenspiegelung. Und als ich dann aus der Darmspiegelung wieder wach worden bin, war die Diagnose fertig. Also Rektumkarzinom, Dickdarmkrebs, ne, volle Lotte. Und dann hat es mir ziemlich erwischt. Ja. Und dann hat's halt wieder dann war das wieder dieselbe Situation wie 23 Jahre vorher. Du gehst zu einer Routineuntersuchung, die du schon oft gemacht hast, wachst aus der Teilnarkose auf und dann sagt der Herr Maurer, wir haben ein Problem. Sie haben zwei große Krebsgeschwüre im Darm. Wahnsinn. Und dann habe ich gesagt, wie können wir vorgehen? Und dann hat er gesagt, ja, operieren, so schnell wie es geht. Ja. Genau. Und es war dann Dickdarmkrebs, Rektumkarzinom. Heute kann ich drüber reden. Das ist auch der Grund, warum viele sich gefragt haben, wieso werden die Veranstaltungen verschoben oder wieso, ne?
Wir wollten damit natürlich auch nicht gleich an die Öffentlichkeit gehen, weil es ist ja doch was Persönliches. Aber jetzt ist es ja wieder weg. Also jetzt kann man darüber reden. Und es war eine ganz strange Situation. Es war eigentlich die strangeste Situation in meinem Leben, weil auch da habe ich keine Schmerzen gehabt. Ja. Und ich habe den großen Vorteil gehabt, wenn es ein Nachteil, also wenn es einfach extrem negativ ist, aber mein Vorteil war, ich habe schon gewusst, wie man mit so einer Krebserkrankung umgeht, weil ich habe es schon hinter mir gehabt.
War das tatsächlich ein Vorteil? Ist es nicht eher so, auch, dass man dann in dem Moment Angst hat, dass das wieder erlebt, was damals schon schlimm war?
Ja, nein, das war keine Angst für mich. Das war keine Angst für mich, weil ich bin immer schon so, dass ich eigentlich alles schaffe, was ich in meinen Kopf setze. Und ich habe mir fest in den Kopf gesetzt, wieder gesund zu werden. Also das ist mein, also ich hätte es jetzt sehr blumig, aber ich bin schon gern auf diesem Planeten. Ich genieße dieses Leben schon. Ich mag das alles da. Also ich genieße wirklich jeden Tag. Ich genieße jetzt gut das Essen. Ich genieße jetzt kurz ein Glas Wein. Ich freue mich über jeden schönen Song. Ne? Ich reise gern. Ich bin vorgestern erst aus Island zurückgekommen, weißt? Ne? War jetzt 5 Tage in Island und bin einfach verdammt gern da. Also für mich war das gar keine Alternative, jetzt nicht mehr da zu sein. Ne? Ich bin jetzt 43 geworden, vorgestern.
Ja. Alles gute Nachricht.
Danke. Ich bin jetzt vorgestern 43 geworden und dann habe ich so überlegt, pass mir auf. Wie lang wird der Mensch, wie alt wird der Mensch in der Regel so? Naja, 85, mein Opa ist 95 geworden. Und dann habe ich so gesagt, okay, die Hälfte ist rum. Also lass uns die andere Hälfte jetzt auch genießen und lass uns anschirmen. Also für mich war das noch nie, weder mit 20 als auch mit 42, nie irgendwie eine Option aufzugeben oder einen Kopf hängen zu lassen. Im Gegenteil. Mein Bruder hat das mal schön definiert. Jeder andere, wenn er eine auf die Schnauzen kriegt, der gibt nach oder versucht im Streit aus dem Weg zu gehen. Und ich bin immer noch aggressiver geworden, früher beim Raufen. Und so ist, das hat er gesagt, das ist in meinem Gesundheitsbild dasselbe. Also je aggressiver der Krebs, desto aggressiver bin ich ihm entgegentreten. Oder entschlossener, sagen wir es so.
Das heißt, das Bild, da ist, stell mir jetzt den Stier vor, der bei dir auf der Weide steht, der hat auch ein bisschen was mit deinem inneren Stier zu tun. Ja. Mit dem Kopf durch die Wand, egal wie dick sie ist am Ende des Tages.
Genau. Das soll nicht egoistisch klingen, aber es ist so. Mit dem Kopf durch die Wand. Und du kannst, ne, manchmal ist Angriff die beste Verteidigung. Also, es ist eine strange Situation gewesen. Ja, ich habe gewusst, was los war. Und das Schlimme war, diesmal war es wieder so weit. Und ich bin, Gott sei Dank, meine Familie, ich habe sehr viele Ärzte in der Familie. Meine Cousine, die Daniela, ist Internistin. Die hat natürlich sofort dafür gesorgt, dass ich da zu den Besten der Besten komme. Ja. Und also, dass wir da nicht lange rumeiern von Untersuchung zu Untersuchung, sondern dass das ratzfatz erledigt wird. Und dann war das eine coole Situation. Ich habe dann ein Vorgespräch gehabt mit meinem Gastroenterologen, der sich halt für den Darm zuständig ist. Und dann bin ich da auf so einen Gynäkologenstuhl gehockt und der hat sich das angeschaut. Und dann sage ich, und Doktor, wie schaut's aus? Und dann hat der einen geilen Spruch gesagt, wo ich so lachen habe müssen, obwohl die Situation ernst war. Ich habe Darmkrebs gehabt. Ja. Und dann sage ich, und Doktor, wie schaut's aus? Und sagt er, ja, den kriegen wir schon wieder hin, den Auspuff, den richten wir schon wieder zusammen. Und dann habe ich so lachen müssen. Und dann habe ich gedacht, okay, es kann ja noch was werden. Man muss, so ernst das Ganze ist, man muss da auch ein bisschen Humor wieder an den Tag legen. Und ja. Und letztendlich hat es auch hingehört. Ich habe dann eine ziemlich schwere OP gehabt. Die haben mir fast einen Meter Dickdarm rausoperiert. Habe einen künstlichen Darmausgang gekriegt in der Übergangszeit, was natürlich fürchterlich war. Und im pathologischen Befund ist dann festgestellt worden, dass die Krebszellen auch schon im Thorax und Abdomen, also Brust- und Bauchbereich sind und dass wir jetzt auch wieder um eine Chemo nicht rumkommen. Da haben wir gedacht, oh Mann, der ganze Scheiß schon wieder. Ja. Aber ich habe schon gewusst, dass es auf mich zukommt und diesmal war es ja so, dass wir die Haare nicht ausgegangen sind. Aber was ich vorhin erzählen wollte, die strangeste Situation war ja die, es hat dann geheißen, so, das ist ja meine OP. Und das war letztes Jahr am 23. November, also das wird jetzt dann genau ein Jahr. Mhm. Und dann sage ich, alles klar. Und sagte, ja, dann kommen Sie am Dienstagvormittag zum Einweisen ins Krankenhaus. Wird mir dann eingewiesen. Ja. Genau. So, also Aufnahme, sagt man, Patientenaufnahme. Und dann habe ich da am Tag vorher meinen Koffer gepackt, als da in den Urlaub fahren. Ja. habe ich so meinen Koffer gepackt und alles so mitgenommen und ein bisschen was zum Lesen und ein bisschen was zum Arbeiten und ein paar nette Getränke, dass es im Krankenhaus auch schief wird. Und bin dann da mit meinem Trolley, so wie wenn ich auf eine Messe fahre oder in Urlaub oder in ein Hotel einchecke oder auf Geschäftsreise bin. Aber ich bin halt diesmal nicht an der Rezeption und habe gesagt, hallo, mein Name ist Ludwig Maurer, müsste ein Zimmer für mich reserviert sein, sondern ich bin da ins Krankenhaus und sage, hallo, mein Name ist Ludwig Maurer, da müsste ein Zimmer für mich reserviert sein. Ne? Ich habe da morgen in der Früh einen Termin. Aber es ist kein Termin für eine Talkshow oder für einen Dreh oder für einen Messeauftritt, oder, sondern es ist ein Termin zur OP. Und da bin ich da rein, habe da mein Zimmer eingerichtet, ja, habe da meinen Laptop aufgebaut und meine Ladegeräte hochgesteckt, ja, und meinen Schrank eingerammt und meinen Schlafanzug und das Kopfkissen, so wie man heute in Urlaub fährt. Und habe dann auf den nächsten Tag gewartet. Und das war dann schon strange, weil normalerweise, wenn du in ein Krankenhaus gehst, ist irgendeine tragische Geschichte vorher passiert. Mhm. Du bist vom Pferd gefallen oder Skiunfall oder hast dich geschnitten oder verbrennt oder bist in die Motorsäge eingesprungen oder so. Ja. Und
das ist eine skurrile Situation, sowas. Ne? Man checkt ein und es ist kein Urlaub, sondern es ist das Anstrengende, wartet dann auf dich.
Ja. Ja. Genau. Und ja, es ist so. Ich habe da noch 4 Chemotherapien gemacht und am Ostersonntag habe ich die letzte Chemo hinter mir gehabt. Und dann war mein erster offizieller Auftritt eigentlich wieder vor vielen Menschen in Graz. Da haben wir uns ja gesehen dann auf der Rolling Pin Convention. Genau. Das war ein sehr, sehr emotionaler Moment für mich dann auch, tatsächlich.
Für uns beide, Luki, weil wenn du da ganz offen bist, muss ich auch der Fairness halber sagen, wir haben ja, teilen ja die Geschichte auch. Ja. Ich habe Ähnliches erlebt wie du. Auch ich bin übrigens gerade 43 Jahre alt geworden, also wir sind da sehr parallel unterwegs und ich kann das gut nachfühlen. Und wir haben damals auf der Bühne beide gleichzeitig festgestellt, was wir überlebt hatten eigentlich, oder?
Ja. Und das sind dann so immer diese Momente, wo wir uns in Graz gesehen haben, wo man denkt, oh. Ne? Also man müsste viel öfter mal die kleinen Alltagsproblemchen einfach bloß vergessen oder einfach bloß sagen, scheiß drauf. Ja? Und sich einfach freuen, dass man gesund ist und dass man da ist und dass alles passt. Ja? Und ja. Ich sitze halt da, mir geht's relativ saugut, wie gesagt, bin tiefenentspannt. Und alles ist wieder vorbei.
Ja? So möge es auch bleiben. Und das, wir können uns vielleicht beide ein bisschen was von deinen Rindern abschauen, das im Moment sein, vielleicht auch bewusster, und das kann wahrscheinlich jeder für sich tun. Was uns aber dann doch auch wieder zu der Gastrowelt führt, die dich jeden Tag und mich journalistisch auch regelmäßig begleitet. Und das Thema Fleisch. Ich habe heute gelesen, dass in der Schweiz, glaube ich, gerade das erste künstliche Fleisch vor der Zulassung steht. Du bist jemand, der sehr hochwertiges Fleisch produziert, wie wir schon besprochen haben. Ist das etwas, was dir Sorgen bereitet, diese Entwicklung? Gleichzeitig nämlich liest man auch in diesen Tagen von Studien, die erzählen, dass Processed Food genau für diese Krebserkrankung, die wir beide hatten, so oft verantwortlich ist. Wie passen diese Dinge für dich als Fleischproduzenten, der nachhaltiges Fleisch produziert, zusammen?
Tatsächlich ist es eine Frage, die ich mich auch gestellt habe, weil ich hole immer so weit aus, aber ich kann es halt nicht anders.
Du, da kannst wangern.
Ja, ich komme heim vom Internisten mit der Diagnose Darmkrebs. So, was macht man? Natürlich das, was man nicht machen sollte. Ja? Man hockt sich ans erste Mal am Computer und googelt. Genau. So, und dann gibst du ein Google, Ursache Darmkrebs. Weißt, was dann kommt? Alkohol, Rauchen, rotes Fleisch. Ja? Dann denken wir, na super, check. Ja. Und dann kommt noch dazu ein Stress. Ja? Und dann haben wir gedacht, okay, wie ist mein Leben so? Ich schlafe wenig und unregelmäßig, aufgrund von meinem Job, ja, durch die vielen Veranstaltungen auch. Ich trinke viel zu viel Kaffee, trinke gern Alkohol, trinke auch manchmal zu viel Alkohol, ich rauche und ich esse relativ ungesund. Normalerweise, ja. Und dann denke ich, na gut, also, ist ja alles klar. Jetzt ist aber so, dass ich 3 Jahre vorher aufgehört habe, also meine Ernährung komplett umgestellt habe und eben auch mittlerweile nicht mehr rauche. Und aufgrund meiner schlechten Werte von Haus aus meine Ernährung umgestellt habe und ich esse eigentlich selber fast gar kein Fleisch, ne? Und achte schon drauf. Also es gibt nichts Geiles wie ein tolles Rindertatar oder ab und zu mal ein geiles Wagyu-Steak. Ich meine, da hat er mir unglaubwürdig gemacht, wenn ich sage, ich esse selber kein Fleisch und finde es kacke. Es gibt nichts Schöneres wie ein richtig gutes Grills Wagyu-Steak. Aber natürlich nicht jeden Tag dreimal. Und da muss man natürlich auch, so ist es mit allem. Ich glaube, wenn du heute am Wochenende Flaschen Rotwein trinkst, dann ist das, dann bringt dir das nicht um, dann killt dir das nicht, ja. Und wenn du vielleicht einmal in der Woche Zigaretten rauchst, ne, oder dann bringt dir das nicht um. Aber es ist halt immer auch das Maß. Und um auf deine Frage zu antworten, es ist schon auch die Menge, die den Konsum ausmacht. Und ich habe das aber eigentlich schon immer so betrachtet. Ich habe eigentlich Fleisch immer als Luxus betrachtet, genauso wie Champagner. Ne? Mhm. Und das hat mir mein ehemaliger Chef, der Wolfgang Weigler, hat das mal gesagt, bevor ich jetzt jeden Tag 10 Bier sauf ich lieber einmal in der Woche eine schöne Flasche Champagner, vom Wert her. Und ähnlich, und das habe ich damals schon immer, also mit dem habe ich leider keinen Kontakt mehr, aber das habe ich damals schon immer auf diesen Fleischkonsum auch projiziert. Bevor ich jetzt jeden Tag irgend so ein Supermarkt aus der Massentierhaltung Discount-Schrott-Fleisch ist, ne, ist ich lieber einmal am Wochenende richtig geiles Wagyu-Steak, wo ich weiß, oder Schweinesteak oder ein Stück Fleisch halt, wo ich weiß, okay, das ist aus einer nachhaltigen Zucht ohne Schmerz und ohne Leid, ne, was ja für die Psyche mitspielt, wo ich mit gutem Gewissen essen kann. Ne, also für mich ist dieses schöne Steak einmal in der Woche oder der schöne Braten einmal in der Woche ist die Flasche Champagner. Ja. Mhm. Und dann ist es in der Verhältnismäßigkeit, in der Relation mehr als legitim, dass wir Tiere töten, um aus einem Lebewesen ein Lebensmittel zu machen, aber mit dem nötigen Respekt vorm Leben. Das ist ja das, was ich immer wieder sage. Mhm. Und ich kriege sehr viel Shitstorm von Veganern und Vegetariern, weil die immer meinen, ich bin so ein blutrünstiger, fleischfressender Karnivore. Ich bin in erster Linie mal bin ich Landwirt und Bauer und halte Rinder, Fleischrinder, ja, in der nachhaltigsten Form der Grünlandwirtschaft seit 5000 Jahren, was man machen kann. Und wenn man sich wirklich, wenn da wirklich jemand mit mir reden will drüber und dieses Thema verstehen will, bin ich ja offen dafür. Ja? Aber genauso wenig wie ich plakativ der Karnivore bin, der jeden Tag in der Früh erst einmal der Kuh in den Arsch rein beißt, weil er rohes Fleisch braucht, kann ich verstehen, wie man eben so militant alles über einen Kamm scheren kann. Das ist das Problem oftmals in dieser ganzen Diskussion.
Hast du da tatsächlich, es ist auf Social Media vor allem, dass die Leute dir böse schreiben, oder hast du auch tatsächlich bei dir am Hof die Leute stehen, die mit dir schimpfen wollen?
Ja, das ist, also es gab, also Social Media ist ja einfach, ne? Und klar, wenn du natürlich, das muss man sagen, da muss man natürlich auch so fair bleiben, und so fair bin ich auch. Wenn du dich heute in die Öffentlichkeit begibst, ja, mit 8 Büchern, die sich ums Thema Fleisch drehen, wenn du heute als Fleischpapst bei The Taste angekündigt wirst, wenn du heute als Mr. Beef bei Grill den Hensler beim Sommergrill-Spezial auf dem Stuhl hockst, musst du auch damit rechnen, dass du kritisiert wirst. Ja, es ist einfach so. Das ist, wenn du dich halt als Musiker auf eine Bühne stellst, musst du damit leben können, dass jemand dein Song nicht gefällt. Sonst darfst du nicht draufstellen. Sonst musst du in der Versenkung bleiben. Und diese Art von Kritik nehme ich auch, solange die fair und echt und ehrlich ist. Und mit einer gewissen Höflichkeit formuliert. Es ist überhaupt kein Problem. Aber dass natürlich in der Anonymität des Internets irgendwelche Menschen zu unterschreiben, Fleisch ist Mord und du sollst verrecken und so, also das, damit rechnet man ja. Das peile ich aus. Es gab schon diverse Drohbriefe, ja. Und tatsächlich der Gipfel war wirklich mal eine militante Veganerin, die mich hier auf meinem Hof beschimpft hat. Die ich aber dann des Platzes verwiesen habe.
Okay, also hast du sogar in der analogen Welt, weil sonst versteckt man sich ja gern in der digitalen Welt, aber ja, was du hast es den Leuten eh schon ausgerichtet im Grunde, dass du ja eh da jetzt nicht der bist, der jeden Tag in der Früh aufsteht mit Steak in der.
Nein, das muss ja auch nicht sein. Also nochmal, es geht ja um die Relation, um die Verhältnismäßigkeit. Und ich glaube zum Beispiel, früher waren ja die Menschen auch gesünder, besser austrainiert. Ich glaube, das, wenn ich jetzt meinen Opa nehme, ohne jetzt in der Vergangenheit zu schwelgen, ne, der ist 96 geworden, du, der hat auch geraucht, der hat auch seine 2-3 halbe am Abend drungen, aber der hat den ganzen Tag draußen gearbeitet. Der hat 8 Stunden lang körperlich draußen gearbeitet, Kalorien verbrannt, geschwitzt, ne? Sommer wie Winter, ne, bei Sonnenschein und Regen, und dem sei Ernährung war ja auch so, dass der jetzt nicht jeden Tag 4 Liter Cola gesoffen hat, mit Zucker drin oder irgendein Energy Drink, ne? Und dass der halt einmal an einem Freitag einfach bloß eine gebratene Forelle gegessen hat, wenn's gut war, oder einfach einmal ein Apfelstrudel oder Dampfnudel der Hauptgang war, ne? Und auch nicht jeden Tag einen halben Ring Wurst gegessen hat. Und ich glaube einfach, dass die Relation das ausmacht. Und dann, wie vorhin schon gesagt, dann ist das gute Stück Fleisch am Sonntag, der sogenannte Sonntagsbraten, ja, wo man zelebriert, wo man sagt, heute habe ich Freiheit, ist der Tag des Herrn, jetzt gehe ich in der frühen Kirche und dann gönnen wir beim Frühschoppen schon um 10 Uhr einmal eine halbe Bier oder noch eine. Und dann, wenn ich heimkomme, dann gibt es einen richtig schönen Braten und den zelebriere. Und das ist auch sowohl psychisch als auch physisch einfach ein ganz anderer Weg war, ein ganz anderer Lebensstil. Und den finde ich eigentlich ziemlich geil. Und ich versuche das auch wirklich oft hinzukriegen. Ja.
Tatsächlich ist sicherlich zwischen deinem Vater, Großvater, heute dann den Kindern, die danach kommen, haben wir immer wieder gesellschaftliche Umbrüche, die da stattfinden, was ja auch logisch ist. Und wir erleben das ja gerade, was du gerade schilderst von einer militanten Veganerin, die bei dir im Hof steht, von dem, was auf Social Media passiert, aber auch, was du vorangetrieben hast mit dem nachhaltigen und respektvollen Umgang mit Fleisch. Das war ja vor 10 Jahren, 15 Jahren jetzt alles andere als Standard.
Ja.
Wie geht da jetzt aus deiner Sicht die Reise weiter? Wir stehen, sagen wir, das, was du gerade machst, ist State of the Art gerade, was die Fleischzucht betrifft. Wie geht's weiter die nächsten 10 Jahre?
Also ich glaube, das hat man, wenn man jetzt die letzten 10 Jahre betrachtet, sieht man ja, was sich getan hat in der ganzen Ernährung. Ne? Also ich glaube, die Zahl an vegetarischen, also Menschen, die sich vegetarisch ernähren, hat sich verzehnfacht, und vegan hat sich auch wirklich. Extrem entwickelt, weil die Menschen sich Gedanken machen. Und das ist ja schon mal grundrichtig, dass jemand sagt, du, pass auf, ich habe keinen Bock, dass wegen mir Tiere irgendwo geschunden werden, dass irgendwelche Tiere einfach nicht richtig gehalten werden, dass da Schundluder getrieben wird aufgrund von Lebewesen in der Massentierhaltung. Das ist schon mal der erste
richtige Ansatz. Passiert sehr viel,
Gott sei Dank
passiert sehr viel.
Und da ist auch, dass die Massentierhaltung und Veganer natürlich sieben Jahre,
weil er das schon mal nicht unterstützt.
Mir ist aber jeder Kannibore liebt, der das auch nicht und verschwinden wird.
Ja, aber einfach kein Support mehr da
ist. Fleisch ist Mord,
ja, und die großen alle Supermärkten,
auf die der Feindschule tötet.
Ja, Aldi, Lidl und Co.
Vielleicht ein bisschen zu wenig.
Die haben alle Aufkleber drauf,
die arbeiten alle mit Haltungsstufen. Du kannst halt in jedem Discounter, ohne jetzt einen Namen zu sagen, kannst du auch gute Lebensmittel einkaufen, aus nachhaltiger Zucht. Ich habe letztens, kann ich ganz ehrlich sagen, habe ich für Kabel 1 eine Reportage dreht, und da hat es geheißen Discount-Fleisch versus Gourmet-Fleisch. Und dann habe ich für Recherchezwecke bei uns im Aldi und im Lidl Steaks gekauft.
Ja.
Was natürlich, kannst du dir vorstellen, was da los war. Da bin ich gefühlt worden natürlich. Ne? Aber ich wollte es natürlich auch erleben. Und dann habe ich gesehen, du kannst halt auch bei Aldi und Lidl kannst du gute Fleischqualitäten aus nachhaltiger Zucht kaufen. Und das ist doch schon mal erster Schritt in die richtige Richtung. Mhm. Ne? Dass man nicht sagt, alles was vom Metzger ist, ist geil, alles was aus dem Supermarkt ist, ist kacke. Man muss da schon ein zweites Mal hinschauen. Und dieses zweite Mal hinschauen ist für mich die Versinnbildlichung von den Gedanken, die sich die Menschen machen. Ne? Und ich bin letztens durch einen McDrive gefahren, weil ich Bock gehabt habe auf einen Kaffee, ne? Vom Flughafen heim. Und dann habe ich auch so geschaut, was da auf der Tafel steht, hier Beyond Meat und Plant-Based Burger. Also es findet schon Umdenken statt. Ne? Also, und der Endverbraucher denkt um, der Konsument denkt um. Also müssen auch die Erzeuger umdenken. Und wenn du halt ich nehme jetzt mal einfach die Firma mit der roten Mühle, nimmst in Deutschland, ne, die irgendwelche Buletten macht. Das waren die, die die meisten Buletten in Deutschland machen. Die waren aber auch die, die die ersten veganen Buletten gemacht haben. Ja, also es passiert was und das, was passiert, auch wenn ich Rinderzüchter und Fleischproduzent bin, das, was passiert, im Sinne des Tierwohls und im Sinne der Aufklärung, sind wir auf dem richtigen Weg. Passiert richtig was und da geht was vorwärts.
Das heißt, diese Kurve wird weitergehen und sich uns anziehen wahrscheinlich auch, wenn ich das richtig raushöre.
Natürlich. Ob jetzt jemand sagt, du, ich möchte jetzt Beyond Meat oder ich möchte jetzt einen Fleischersatz aus Erbsenprotein, das ist ja jedem wieder selber überlassen. Ne? Das soll ja jeder essen und machen dürfen, was er will. Ne? Und ich sage, ich sei 4-5 Mal die Woche vegetarisch. Ne? Für mich war das Schlimmste, wirklich, für mich war das Schlimmste, wenn die Pasta verbieten würden. wenn es heißt, dass ab wann darf kein Mensch mehr Nudeln essen, dann hätten wir wirklich ein ernsthaftes Problem. Ne?
Zu Recht. Aber das wird nicht passieren. Gleichzeitig, was du ansprichst damit, oder was du sagst, impliziert ja auch, dass Lebensmittel, egal ob Fleisch oder auch vegetarische Produkte, qualitativ hochwertig sind, damit einen Wert haben und damit aber auch Geld kosten. Gleichzeitig erleben wir ja gerade in der Gastronomie, dass sehr schnell geschrien wird, wenn etwas teurer wird, wenn der Konsument, die Konsumentin mehr für einen Teller zahlen will, werden die Menschen mehr zahlen müssen einfach in der Gastronomie oder wird sich das einpendeln? Wie ist das einzuschätzen? Qualität und Kosten?
Qualität und Kosten. Ist ganz, also wir Gastronomen, wir Köche vor allem, wir haben da ja schon immer andere Auffassung. Ne? Wir haben ja schon immer gewusst, dass gewisse Dinge einfach teurer sind. Ne? Also wo wir in der Spitzengastronomie arbeiten, wir haben immer schon gewusst, okay, ein Löffel Beluga-Kaviar und drauf kostet Geld. Das Mittelstück vom Steinbutt kostet Geld, das Rinderfilet kostet mehr wie die Rinderwade. Ja? Also wir haben da eine relativ gute Relation schon mit dazu. Und genauso ist es bei Getränken. Ein Grand Cru Bordeaux, Chateau Petrus kostet mehr wie ein Tankstellen-Chianti. Ist auch ganz klar. Also wir haben da die richtige Relation schon immer in unserer Birne. Und ich glaube, dadurch, dass das Bewusstsein ein anderes wird, das, was ich vorhin angesprochen habe, mit wo kommt was her, wie wird es erzeugt, ja, dass die Leute viel mehr Interesse dran haben, wo kommt denn mein Essen überhaupt her, wo, ne? Wird auch eine andere Wertschätzung und eine andere Kostenstruktur geschaffen. Ich war jetzt 5 Tage in Island, ja, ja. Du kostest 0,5er Bier 8 Euro. Mhm. Ja, mhm. Bei uns kostet ein 0,5er Bier 80 Cent. Ja, das ist schon ein Unterschied. Ein krasser Unterschied. Aber das bringt ja dann wieder so weit, dass wenn du in Island bist, dass du sagst, okay, wenn ich ein Bier will und ich will jetzt ein Bier, dann kostet es das. Das, was kostet, das muss man dann auch wert sein. Ne? Okay. Jeder sagt, du, ich trinke Leitungswasser, das ist in Island ziemlich geil. Das kommt aus dem Gletscher raus, das ist ziemlich das beste Leitungswasser, was es gibt. Aber ich habe halt Bock auf ein Bier. Und wenn ich ein Bier will, muss ich es zahlen. Ne? Und der Stefan Marquardt, das ist wirklich einer meiner Mentoren, der hat immer gesagt, was nichts kostet, ist nichts wert. Ja, und dieser Wert muss bezahlt sein. Und das ist ja nicht nur im Arbeitslohn oder im Entgelt des Koches oder Kölners, sondern im Ganzen. Und wenn ich heint, es gibt ein schönes Beispiel, wenn ich heint ein Hähnchen nehme, weil Hähnchen ist immer so, das sind, ich sag mal, die Viecher in der meisten Tierhaltung, die sind am krassesten abgerückt, wenn wir ehrlich sind. Ja. Ne? Rinder, dann kommen Schweine, aber bei Geflügel ist schon immer gescheit heftig. Ja. Und wenn ich das jetzt einfach mal so sehe und überlege, ich kaufe mir jetzt als Bauer ganz normal ein Händel, dann futter ich das ein halbes Jahr, muss das Futter kaufen, kaufe aber da das beste Futter von einem Biobauern, der das nachhaltig erzeugt, ohne Spritzmittel, ohne Chemie und so weiter und so fort, futter da das Hähnchen, rechne da auch noch die Zeit, die ich dafür aufbringe, ja, mit dem Ausmisten von dem Hühnerstall und so weiter und so fort. Dann nehme ich da den Aufwand vom Schlachten, vom Rupfen, vom Zerlegen. So, dann muss das Händel eigentlich, wenn ich es für einen Zehner gekauft habe, 40 Euro kosten. Ja, so, wenn ich dann für ein halbes Händel am Kickerlstand 20 Euro nehme, und da ist ja jetzt aber der Gickerlbrater noch gar nicht dabei, also der Hähnchenbrater. Der tut sich auch nochmal 5 Euro drauf. Und dann nehme ich für dieses halbe Hähnchen 25 Euro. dann wird jeder sagen, spinnen die. Aber eigentlich müsste es kosten. Ne?
Ja.
Und wenn es es nicht kostet, wenn es dann nur 5 Euro kostet, wie es heute der Fall ist, dann muss ich ja mit der eigenen Logik kapieren, dass da entweder der das Braten hat, im Händelstand nichts verdient hat, oder der das Gewürz geschenkt gekriegt hat, oder das Gas, mit dem er den Grill betreibt, geschenkt gekriegt hat und auch keine Standgebühr für den Händelstand zahlen muss, oder dass das Händel nichts gefressen hat, oder dass das, was gefressen hat, nichts Gescheites war, oder dass die Haltung nichts Gescheites war. Also irgendwas ist faul. Und da, das Einzige, was ich brauche, das ist das, was ich immer sage, ist, dass ich mein Hirn einschalte, dass ich logisch meinen logischen Verstand benutze. Ja. Und ich glaube, das Bewusstsein haben wir manchmal nicht, dass wir uns da zu viel Gedanken drüber machen. Wenn man Dinge will, dann kauft man es. Das ist wie das Bier in Island, was ich gerade gesagt habe. Und ja. ich habe ja lange Zeit geraucht und ich kann mich noch erinnern, als es war zu meiner Zivildienstzeit, ja, haben die Zigaretten, hat's kosten, jetzt kosten dann die Zigaretten 5 Mark, D-Mark. Ja, von 4 Mark auf 5 Mark. Und dann haben 5 meiner Kumpels gesagt, ja, dann höre ich auf. Wenn die Zigaretten 5 Mark kosten, dann ist der Spaß vorbei. Dann höre ich auf. So, irgendwann kam dann der Euro und dann sind irgendwo aus 5 Mark 3 Euro geworden. Und ganz zum Schluss, ich glaube, dass jetzt momentan eine Schachtel Zigaretten 7 oder 8 Euro kostet.
Ich glaube, irgendwo in Österreich auch ungefähr.
Ja, also ich weiß nicht mehr, weil ich rauche nicht mehr. Schachtel Zigaretten, 8 Euro. Und wir Deutschen, wir neigen immer nur dazu, dass wir das dann nochmal, ne? Also meine Mama, die rechnet immer nur zurück in die gute alte Zeit. Und wenn ich dann überlege, dass früher eine Schachtel Zigaretten, weil sie 4 Mark kostet und jetzt vom Wert her 16 Mark kosten würde, wenn man das denn nur, ne? Aber es gibt immer noch genug Menschen, denen ist das wert. Und das ist verteufelt ja gar nicht. Wenn halt einer rauchen will, dann raucht er. Und wenn er sich leisten kann, dann raucht er auch, wenn die Schachtel 100 Euro kostet. Und genau so, das möchte ich dir mal sagen, genauso soll das beim Konsumfleisch sein. Wenn halt einer sagt, mir ist es das wert, dann muss ich es aber auch bezahlen. Und wenn ich was Gescheites hole, dann muss ich davon ausgehen, dass das was kostet. Das beste Beispiel ist ein weißer Albertrüffel. Würde man den genauso kultivieren können wie ein Champignon, dann darf das Kilo Trüffel nicht mehr 3000 Euro kosten.
Ja.
Ich meine, die Verfügbarkeit, ne, regelt die Nachfrage. Und die Nachfrage regelt den Preis.
Klar, das kann man natürlich auch ein bisschen steuern. Und da ist ja jetzt gerade auch in Deutschland diese spannende Diskussion über die Mehrwertsteuer im Gange, die ja viele Facetten hat. Jetzt kann ich als Österreicher das nur bedingt wahrnehmen. Wie ist deine Einschätzung der Situation? Würde das wirklich in der Gastronomie so ein Drama bedeuten, wenn es wieder angehoben wird? Oder würde es eigentlich vielleicht sogar helfen, diese Wertigkeit herzustellen, von der du gerade sprichst? Oder ist das?
Also wenn die Steuer wieder angehoben wird, dann hilft das für die Wertigkeit gar nichts, weil das Geld stecken sich ja nicht die Produzenten ein oder die Gastronomen, das Geld geht ja dann woanders hin.
Genau.
So, das muss man auch mal sagen. Und es darf, so das ist jetzt einmal, ich äußere mich eigentlich nie in der Öffentlichkeit politisch, ne? Aber ich muss jetzt einfach mal klar aussprechen, eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 19% für Lebensmittel ist der falsche Weg, es ist definitiv falsch. Punkt aus. Ne? Es war lange Zeit, und da muss ich jetzt auch einfach mal sagen, uns ist im Lockdown, haben wir ja die Mehrwertsteuer gesenkt, also Alkohol ist ja immer noch bei 19%, also Genussmittel, aber Lebensmittel sind jetzt bei 7%, und da muss das auch bleiben. Und wir haben ja wirklich diesen Witz gehabt, dass Lebensmittel to go früher mit 7% besteuert waren in Fastfood-Restaurants. Und wenn sie es drin gegessen, ne? Also.
Völlig absurd, oder?
Also. Absurd.
Das ist ja.
Genau. Und, wo weniger Aufwand war, war weniger Steuer. Und, also, es ist einfach eins ganz klar. Es hat von unseren deutschen Politikern geheißen, allen voran Olaf Scholz, dass, es keine Mehrwertsteuererhöhung mehr geben wird, dass wir bei 7% bleiben, und darauf poche ich. Und das wäre für mich auch ein Grund, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren, weil das einfach ja essentiell ist. Und ich glaube, ich sprich für alle Gastronomen, da sind wir uns alle einig, egal vom Würstelbrater bis zum Drei-Sterne-Koch, da sind wir uns einig, dass einfach Lebensmittel nach wie vor mit 7% besteuert werden sollen, müssen, dass es bleiben muss. Und dass die Steuersatz nicht wieder aufgibt auf 19%.
Ich glaube, das ist auch ein Konsens, der wichtig ist, dass die Gastrowelt in Deutschland zusammensteht. Und wenn ich das richtig, du hast es auch schon ein paar Mal heute angesprochen, es ist ja, man hat das Gefühl, es gibt sehr viele Freundschaften in der deutschen Koch- und Gastrowelt. Das macht doch Mut in diesem gemeinsamen Auftreten gerade, oder?
Es macht Mut. Also, es gibt ja nichts Schlechtes, was nicht auch was Gutes hat. Und da hat uns ja Corona, soweit es uns auch in manchen Teilen gespalten hat, auch wieder zusammengebracht. Ja? Dass, wie gesagt, dass alle an einem Strick ziehen. Und ich sag mal so, wir erklären das jetzt am besten. Die Gastronomie hält zusammen, weil sie alle eigentlich so relativ angepisst waren. Ich fange anders an. Ich kann mich erinnern, als der Lockdown losging, hat es geheißen, so, wir schließen jetzt als erstes die und die Geschäfte. Dann wird das und das so gesperrt und dann schließen wir die Friseursalon, weil wir müssen schon zum Friseur gehen. Das ist nicht essentiell wichtig. Ne? Und wer mich kennt und mein Outfit, der weiß, dass mir das nicht bloß essentiell unwichtig ist, sondern dass mir das komplett vorbeigeht. Ja, ob ich jetzt zum Friseur gehen kann oder nicht, ist mir wurscht, weil ich war eh die letzten 30 Jahre nicht mehr beim Friseur. Also von daher war mir das wurscht. Und dann hat unser bayerischer Ministerpräsident, der Markus Söder, gesagt, die Gastronomie wird geschlossen, weil die Gastronomie ist nicht systemrelevant. So, da ist es jetzt, um es mal mit der nötigen Dramatik zu sagen, ist es natürlich schon ein heftiger Schlag ins Gesicht, wenn der sagt, meine Branche, meine Existenz, ne, meine ganze Tradition, mein ganzes Familienunternehmen, das ist meine Familie seit 4 Generationen macht, in Hotel und Restaurant und Café und Wirtshaus, ist nicht systemrelevant, Essen ist nicht systemrelevant, ja, und das war einfach so eine klare Kampfansage, wo ich gesagt habe, also bitte mal, also wenn es irgendwas gibt, was überhaupt relevant ist, dann ist es Nahrung zu sich zu nehmen, ja, und zu essen. Ja. Und solange der, ganz krass gesagt, die Handwerker noch weiter Fliesen legen dürfen und solange die noch, Fliesen legen ist für mich auch nicht systemrelevant. Ja. Ja. Und das haben wir ein bisschen, also ich sage es jetzt ganz plakativ, das habe ich jetzt ein bisschen blöd gefunden und dadurch haben sie natürlich viele organisiert. Ja. Und dann, es gab am Anfang, ich weiß nicht, ich war da auch federführend oder am Anfang mit dabei, dass diese leere Stühle-Aktion und so einfach, um darauf hinzuweisen, braucht hat es nichts. Aber letztendlich hat es eins gebracht, die 7% Mehrwertsteuer. Jeder hat nochmal überlegt, wie er sich neu erfinden kann. Jeder hat überlegt, macht es Sinn, To-Go-Konzepte zu machen, macht es Sinn, Foodtruck-Konzepte zu machen, macht es Sinn, Aus-Aus zu liefern oder macht es Sinn, einfach ganz auf zum Hirn, weil es eh schon nichts mehr war. Also ich habe ja alles erlebt in meinem Umfeld. Von der Restaurantschließung bis zu dem, der gleich nochmal für 2 Millionen investiert hat, weil er neue Geschäftszweige entdeckt hat. Alles. War alles dabei. Das einzige Positive, was ich aus dieser Zeit, was übrig geblieben ist, sind die 7%, ne? Und deshalb sollte man das ja dabei lassen. Punkt.
Und der Zusammenhalt. Und das ist ein.
Klar. Ja, gut, aber du weißt, wie es ist, in dem Moment, wo sich die Situation wieder bessert, ist gleich mit dem Zusammenhalt wieder vorbei. Der Mensch ist sehr verwöhnt, ja, und vergisst schnell. Das ist wie mit Essen, ne? Da nimm ich mich selber nicht aus. Ne? Wenn du todkrank bist, da denkst du, Mensch, irgendeine blöde Situation, weil sich ein Gast beschwert. Wenn du todkrank bist, dann beschwere dich doch, ist mir scheißegal. Dann kommst du halt nimmer. Ist doch mir wurscht. Hauptsache, ich bleibe am Leben. Wenn du gesund bist, denkst du, oh. Ne? Was habe ich jetzt falsch gemacht und wie kann ich das wieder kitten und hoffentlich kommt der wieder. Manchmal muss man einfach, ich sag's einmal auf Bayerisch, manchmal muss man sich auch ein bisschen am Arsch lecken lassen und das Ganze ein bisschen größer betrachten.
Luki, danke für diese Schlussfolgerung und Zusammenfassung unseres Gesprächs. und danke für deine Zeit. Ich glaube, das war ein spannender Exkurs zwischen Ernsthaftigkeit, Fröhlichkeit und Todesnähe, um es zu bringen. Danke für deine Zeit.